sonst hätte ich ein anderes Thema angegeben, nämlich die Füße des Christus. Aber dann wäre wahrscheinlich nur die Hälfte gekommen oder es wären doppelt so viel gekommen, ich weiß es nicht. Es ist ein eigenartiges Thema. Wir werden aber sehen, dass die Formulierung die Endzeitgeneration der Gemeinde Jesu genau das trifft, was es sagen möchte. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wer mein Fleisch isset und mein Blut trinket, der hat Anteil an mir. Wer mein Fleisch nicht isset und mein Blut nicht trinket, der hat keinen Anteil an mir. Und viele haben sich über diese Rede Jesu geärgert und haben gesagt, es ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Und es gingen auch Menschen von ihm hinweg, die seine Jünger waren. Da hat der Herr Jesus gesagt, das fleischliche Verständnis nützt gar nichts, der Geist macht lebendig. Und darum bitte ich in dieser Stunde, dass der Heilige Geist uns die Zusammenhänge des Wortes lebendig macht. Und jeder, der im Worte Gottes lebt und darin forscht und das Wort Gottes fleißig liest, der wird einen Gewinn davon haben. Und dem anderen geschieht recht, weil er faul gewesen ist. So würde ich es meinen Schülern sagen. Ich wage es nicht, ihnen das zu sagen. Ich möchte beginnen mit einem Wort des Apostels Paulus, 1. Korinther 12, wo er vom Leibe des Christus und von den Gliedern an diesem Leibe Wichtiges sagt. Ich möchte lesen von Vers 4 an. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist, man muss hinzufügen, der diese Gaben bewirkt. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Dienstherr, der diese Dienste gesetzt hat. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem bewirkt oder der die Gesamtheit des Leibes Christi in allen Einzelwirkungen setzt und anordnet. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Denn einem wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geiste, einem anderen aber Glauben aufgrund desselben Geistes, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen aufgrund desselben Geistes, einem anderen aber Wunderwirkungen, wieder einem anderen Prophezeiung oder Weissagung, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Alles dieses aber bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Und nicht wie der Pastor will oder wie die Ältesten oder Presbyter einer Gemeinde wollen, sondern wie der Herr will. Er ist der Austeilende. Und wir können hier wirklich von der Einheit des Geistes in der Vielfalt der Dienste im Leibe des Christus, in der Gemeinde des Christus sprechen. Einheit in der Vielfältigkeit. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder aber des Leibes, obwohl sie viele sind, einen Leib bilden, also auch der Christus. Sein wunderbares Beispiel und Gleichnis, hinter dem eine hohe Realität steht, die Gemeinde verglichen mit einem Leibesorganismus, der viele, viele Glieder und Organe hat. Organe, die nicht gegeneinander wirken, sondern die die Einheit des Leibes bewirken, obwohl sie ganz verschieden sind. Es ist ja ein gewaltiger Unterschied zwischen unserem Gehirn etwa und unserer Leber, zwischen unserer Niere oder unseren Nieren und unserem Herzen, zwischen unseren Hormondrüsen und den Zellen unseres Blutkreislaufes oder unseres Nervensystems. Und doch arbeiten diese so vielfältigen Zellen, es sind Billionen von Zellen, die wir in unserem Körper haben, nicht gegeneinander, sondern miteinander und füreinander, für diese wunderbare, übergeordnete Einheit des Leibes. Und so schaut Paulus die Vielfältigkeit in der Gemeinde Jesu als eine Vielfältigkeit, die die Einheit des Leibes nicht zerstört, sondern die Einheit des Leibes erst bewirkt. Der Leib des Christus, ein Leib, wo er das Haupt ist. Eine wunderbare Realität, die hier geschaut wird. Es ist nicht nur ein Beispiel, nicht nur ein Gleichnis, sondern eine übergeordnete Realität. Nebenbei gesagt, dieser Christus ist der erhöhte Herr. Es ist derselbe, der als Jesus im Fleische war und der nun erhöht ist zur Rechten des Vaters und der als Haupt über das All auch als Haupt der Gemeinde gegeben ist. Die da ist sein Leib. Aber ich möchte diese allgemeinen Gedankengänge jetzt nicht zu breit ausführen. Man könnte allein über dieses Kapitel natürlich eine Stunde sprechen. Mir kommt es nur auf einen ganz bestimmten Gedanken an. Deshalb lese ich weiter in Vers 13. Denn auch aufgrund des einen Geistes sind wir alle zu ein und demselben Leibe getauft worden. Wir seien nun Juden oder Griechen. Also auch Petrus war Leibesglied. Denn er hatte ja denselben Geist wie Paulus. Wir wollen es noch einmal hören. Wir sind aufgrund desselben Geistes zu ein und demselben Leibe getauft worden. Wir seien nun Juden oder Griechen. Das heißt Juden oder aus den Weltvölkern. Wir seien Sklaven oder Freie. Wir sind alle mit dem einen Geiste getränkt worden. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, möchte ich hinzufügen, in einem scheinbaren Minderwertigkeitskomplex, weil ich nicht Hand bin, so bin ich nicht von dem Leibe. Ist er deswegen nicht von dem Leibe? Er kann reden, was er will. Er ist Glied des Leibes, genauso wie die Hand. Und wenn das Ohr spräche, weil ich nicht Auge bin, so bin ich nicht von dem Leibe. Ist es deswegen nicht von dem Leibe? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn der ganze Leib Gehör wäre, wo bliebe der Geruch, das Riechvermögen? Das gibt es ja heute, Riesenaugen, das nennen wir Roboter. Etwa wenn ich an jene Elektronenmikroskope denke oder die verfeinerten, weiterentwickelten Mikroskope, man kann sie eigentlich gar nicht mehr Mikroskope nennen, die sogar Atome sichtbar machen können, Riesenaugen, die weit mehr leisten können als unsere Augen in bestimmten Gebieten. Oder wenn ich an die Riesenohren denke, die hinauslauschen in das Weltall. Man hat heute ganze Batterien von riesigen Teleskopen zusammengeschaltet zu Teleskopenwäldern, die bis zu den scheinbaren Grenzen des Weltalls hinauslauschen, von denen man sagt, sie würden die Reflexe des Urknalls der Schöpfung wahrnehmen können. Bin mal gespannt, was da eines Tages dabei wirklich herauskommt. Ob das nicht grandiose Täuschungen sind, die da empfangen werden. Aber lassen wir das mal sein. Aber diese, oder denken wir an Computer, die mathematische Leistungen vollbringen, zu denen ganze Batterien von Mathematikern Jahre brauchten, und diese Computer vollziehen das in Mikrosekunden. Ganz Auge, ganz Ohr oder ganz Gehirn, wenn wir so wollen, aber eben doch nicht Leib und nicht Glied am Leibe. Der Leib ist mehr als die Summe seiner Teile. Christus ist nicht ein Roboter, sondern er ist Haupt und Glieder. Das ist der Christus in der Schau des Paulus. Vers 18. Nun aber hat Gott die Glieder gesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leibe, wie es ihm wohlgefallen hat. Wenn aber alle ein Glied wären, wo bliebe dann der Leib? Nun aber sind der Glieder zwar viele, der Leib aber ist einer. Das Auge kann nicht zu der Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder wieder um das Haupt zu den Füßen, ich bedarf eurer nicht, sondern vielmehr die Glieder des Leibes, die schwächer zu sein scheinen, sind notwendig. Und die uns die unehrbareren des Leibes zu sein dünken, diese umgeben wir mit reichlicherer Ehre. Bis hierhin. Ich möchte nur einen Satz herausgreifen, den wir heute Abend uns vor Augen stellen wollen. Das Haupt wird nicht zu den Füßen sagen, ich bedarf eurer nicht, ich brauche euch nicht. Wir gehen hier heraus aus dem engeren exegetischen Zusammenhang, den Paulus gemeint hat, in diesem wunderbaren Bilde vom Leibesorganismus der Gemeinde Jesu, und wir wollen diesen einen Satz einmal prophetisch schauen. Gottes Wort ist ja siebenfach gefüllt und hat auch eine siebenfältige Bedeutung. Und wenn wir das einmal prophetisch schauen, dann werden wir uns die Frage stellen müssen, wer ist denn das Haupt des Leibes? Jesus Christus, unser Herr, der erhöhte Sohn Gottes, der auch zugleich das Haupt des Weltenalls ist. Er ist auch das Haupt des Leibes, seines Leibes der Gemeinde, der seinen Leib mit Steuerungsimpulsen versieht, mit geistlichen Wachstumsreizen, von dem die Ströme und die Kräfte kommen, die diesen Leib lebendig erhalten. Er wächst ja aus dem Haupte heraus. Und dieses Haupt, der Christus, wird nicht zu den Füßen sagen, die als Letzte herausgeboren werden, ich bedarf eurer nicht, ich brauche euch nicht. Was sind nun die Füße? Wir wollen hier an den Vorgang einer normalen Geburt denken. Wer wird da zuerst ausgeboren? Der Kopf, das Haupt. Und was wird zuletzt ausgeboren? Die Füße. Und so ist es auch bei dem Christus. Paulus sagt einmal in Galater 4, Vers 19, meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen leide, bis Christus in euch ausgestaltet würde. Und wenn wir dieses Wort des Paulus als Wort des Christus nehmen, dann dürfen wir etwas von diesen Geburtswehen Christi schauen, von diesem Ringen Christi um die Ausgestaltung, um die Ausformung und Ausgeburt seines Leibes und seiner Leibesglieder bis hin zu denen, die als Letzte in der Endzeit ausgeboren werden, und das sind die Füße an diesem Leibe. Und das Haupt wird nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht, sondern diese Füße, diese letzte Christengeneration auf Erden, die endzeitliche Generation am Leibe des Christus, die als letzte ausgeboren wird, hat auch eine besondere Bedeutung. Dieser Vorrang des zuerst ausgeborenen Leibes, Hauptes vielmehr, wird uns deutlich in einem Wort des Apostels Paulus, Kolosser 1, Vers 18, lasst uns dazu noch lesen. Ich lese von Vers 16 an. Denn durch ihn, durch den Christus, ist das All geschaffen worden. Es sei das in den Himmeln oder das auf der Erde. Es seien die sichtbaren oder die unsichtbaren Wesen. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Das All ist durch seine Vermittlung und zu ihm hin erschaffen worden. Und er ist vor allem. Und das All hat seinen Fortbestand durch ihn. Ein ganz modernes Wort. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung oder der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus Toten, damit er in jeder Beziehung den Vorzug habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich selbst zu versöhnen. Wer ist also der Erstgeborene aus Toten? Das wird hier ganz klar gesagt. Das Haupt. Er soll den Vorzug haben. Und wer sind die Letztgeborenen aus den Toten? Die Füße. Das sind einmal die Toten in Christo, die auferstehen werden bei der Wiederkunft des Herrn, bei seiner Herrlichkeitsgegenwart. Und zum anderen ist es jener Teil der endzeitlichen Generation der Gemeinde, der überhaupt nicht durch den Tod, durch das Sterben hindurch muss, sondern der verwandelt werden wird. In einem Nu in die Herrlichkeit des neuen Leibes, der in der Gleichheit mit dem Leibe Christi stehen wird. Paulus sagt, es wird einmal Menschen geben, wenn der Herr wiederkommen wird, die werden nicht durch das Sterben hindurch müssen, die werden nicht entkleidet werden, sondern sie werden überkleidet werden in einem Nu, in einem Augenblick mit dem neuen Christusgleichen Leib und werden hineingerissen und hineinverwandelt werden in seine Herrlichkeit, ohne vorher durch den Tod hindurchgehen zu müssen. Das ist die Generation der Füße. Und das Haupt wird nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht, ich bedarf eurer nicht. Das hätten wir zunächst einmal klargestellt. Der Herr Jesus sagt, habt ihr dies alles verstanden? Und die Jünger sagen, ja, Herr. Ich hoffe, dass das heute auch einige Male so gehen wird, damit mir hier nicht die Fälle davon schwimmen. Und nun möchte ich zunächst einmal auf ein prophetisches Thema zu sprechen kommen, das in Verbindung damit steht. In Hohelied 5 hören wir ja von der Braut aus Israel und ihrer endzeitlichen Erweckung. Ich habe, meine ich, hier schon einmal über dieses Thema gesprochen. Ich möchte es nur in wenigen Sätzen anreißen. Diese Braut steht mitten in der Nacht auf. Die Nacht ist ja die gegenwärtige Weltzeit, weil es an die Türe klopft. Und wer steht draußen vor der Tür? Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es ist der Herr, der Bräutigam Israels. Und er reicht seine Hand durch die Öffnung in der Türe. Wir würden sagen, durch den Spion der damaligen Zeit. Das war ein kleines Klappfensterchen. Und die Braut sieht sofort, es ist die Hand des Geliebten, des Bräutigams. Sie steht auf, möchte die Türe öffnen, um den Bräutigam einzulassen, aber was geschieht? Der Bräutigam ist weitergegangen und die Braut findet ihn nicht. Eine grausame Sache. Wie kann ein Bräutigam das mit seiner Braut machen? Wenn ich die Braut wäre, ich bin ja keine, hätte ich dem Bräutigam den Laufpass gegeben. Und nun geht die Braut hinaus in die Stadt Jerusalem, die ja in der Erweckung der Endzeit eine ganz große, tragende, zentrale Rolle spielen wird. Lesen Sie den Propheten Sacharja. Dort wird die Erweckung und Wiederbelebung Israels beginnen, noch vor dem sichtbaren Kommen des Herrn. Sie geht hinaus in die Straßen der Stadt und sagt jedem, den sie trifft, habt ihr meinen Freund gesehen? Und es kommen nicht irgendwelche Rocker und Banditen, die unsere Städte unsicher machen, sondern es kommen die Wächter der Stadt, die Schomerim, und schlagen der Braut ins Gesicht und reißen ihr die Hülle vom Angesicht, die Decke. Sie hat ja ihr Angesicht nach orientalischem Brauch verschleiert. Und diese Wächter der Stadt Jerusalems sind lichte Engel, Mächte Gottes. Und Gott lässt das zu, in der Drangsal Jakobs, dass Israel die Braut noch einmal geschlagen wird. Zu welchem Zweck? Dass ihr die Hülldecke vom Angesicht gerissen wird. Jene Decke, die heute noch auf ihrem Herzen liegt, sodass sie nicht erkennen beim Lesen der Schriften des Alten Bundes, dass diese Schriften von Jesus, dem Messias, zeugen. Jedes Mal, wenn sie diese Schriften lesen, sagt Paulus, liegt eine Decke auf ihrem Herzen. Da wird die Decke abgerissen. Und wenn die Decke abgerissen wird, was ist die logische Folge? Die Braut beginnt, Jesus, den Bruder Jesus, den Rabbi Jesus aus Nazareth, anders zu sehen, als sie ihn heute sieht. Nämlich, sie sieht ihn als ihren Messias unter den Gerichten und Züchtigungen der Endzeit. Und da kommt nun etwas, das ein Ergebnis dieser inneren geistlichen Schau ist. Wer zu Hause einmal sich einen besonderen Leckerbissen aus der Heiligen Schrift versorgen will, der lese einmal Sacharja 12. Dort steht ja geschrieben von jenem Endkampf um die Stadt Jerusalem, so dass alle Völker ringsum, und das sind die arabischen Staaten, unter der Billigung der Nationen, das heißt des Sicherheitsrates der UNO, noch einmal in Israel eindringen werden, in einem großen Kessel treiben, in einem großen Kriege und sogar teilweise Jerusalem einnehmen werden. Aber dort streitet der Herr für sein Volk und schlägt diese Völker ringsum. Man braucht sich nur eine Landkarte anzuschauen von dem Arabischen Staatenbund, so aufs Haupt, und zwar nicht durch die Waffen Israels, sondern durch eine eindeutige Machttat Jehovas, dass Israel erkennen wird, der Herr lebt, Yahweh lebt, der Herr streitet für uns. Und dann werden die Fürsten Judas sagen, die in der Kraft eines Engels Gottes kämpfen werden, ihr Bewohner von Jerusalem, ihr seid uns eine Stärke, eine Kraftquelle geworden. Warum? Weil diese Bewohner Jerusalems als Erste erweckt und erneuert werden und als Erste hinschauen werden auf den, den sie zerstochen haben. Und dann wird die große Buße und das Wehklagen Israels beginnen, um der Tatsache willen, dass sie ihren Messias, den Sohn Gottes, zerstochen haben. Und sie werden sagen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Sacharja 13. Das sind die Wunden, mit denen ich geschlagen wurde im Hause meiner Lieben. Und dieses Hinschauen auf ihn, den sie zerstochen haben, das wird noch kein Sehen des wiedergekommenen Messias sein, mit den Leibesaugen, sondern das wird eine innere geistliche Schau sein. Denn es geht ja dann in Sacharja 13 und Kapitel 14 noch weiter. Und erst in Kapitel 14 wird der Herr kommen, wird er sichtbar werden in seiner Epiphanie, in seiner sichtbaren Wiederkunft. Er wird kommen mit allen seinen Heiligen und seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Und diese Füße sind ja seine Heiligen. Und nun möchte ich zu Hohelied 5 zurück und das, was die Braut jetzt erkannt hat, als der Schleier ihr weggerissen wurde und als sie in einer inneren geistlichen Schau hinschaut auf ihn, den sie zerstochen hat. In Vers 9. Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, du Schönste unter den Frauen? So wird die Braut gefragt. Was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten, dass du uns also beschwörest? Und nun kommt ein Bild von dem geliebten Bräutigam, von dem geliebten Freund, mit allen seinen Gliedern. Es ist gleichsam so etwas wie eine alttestamentliche Vorschattung von dem, was Paulus in 1. Korinther 15 ausgeführt hat. Zwar haben die Propheten des alten Bundes noch nichts gewusst von dem Geheimnis des Leibes Christi, dass die aus den Nationen Miterben sein sollen, Mitleib, Mitteilhaber der Verheißung, das wurde ja dem Apostel Paulus erst geoffenbart. Aber Gott hat durch diese Propheten schon Dinge skizziert und niederlegen lassen in seinem Wort, die selbst die Propheten nicht verstanden haben. Sie haben gesucht zu erkennen und zu erforschen, worauf der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete und haben es nicht verstehen können. Und so etwas haben wir hier. Da sagt die Braut, mein Geliebter ist weiß und rot, ausgezeichnet vor Myriaden, ausgezeichnet vor Zehntausenden. Das sind die Engel. Sein Haupt ist gediegenes, feines Gold. Seine Locken sind herabwallend, schwarz wie der Rabe. Seine Augen wie Tauben an Wasserbächen. Da haben wir die Augen am Leibe des Christus. Badend in Milch, eingefasste Edelsteine. Seine Wangen wie Beete von Würzkraut, Anhöhen von duftenden Pflanzen. Seine Lippen Lilien, das sind die Sprachorgane, mit denen er uns sein Wort gegeben hat. Träufelnd von fließender Myrrhe. Seine Hände goldene Rollen, gleichsam Buchrollen, mit Topasen, das heißt mit Edelsteinen besetzt. Sein Leib ist ein Kunstwerk von Elfenbein, bedeckt mit Saphiren, auch wieder bedeckt mit Edelsteinen. Denn wir sollen ja auf dem Christusgrund nicht Holz, Heu und Stoppeln bauen, sondern Gold, Silber und Edelsteine. Und der Apostel Paulus hat gesagt im Epheserbrief, Epheser 2, wir sind sein Kunstwerk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, die der Vater zu vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Der Leib des Christus, ein Kunstwerk, bedeckt mit Edelsteinen. Das ist das Planungsziel des lebendigen Gottes in Christus Jesus. Seine Schenkel sind Säulen von weißem Marmor, gegründet auf Untersätze von Feingold. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserlesen wie die Zedern. Sein Gaumen ist lauter Süßigkeit und alles an ihm ist lieblich. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Und die Töchter Jerusalems, das sieht ja heute die Trabantenstädte, die rings um Jerusalem herumgebaut werden. Vielleicht haben Sie schon einmal Bilder davon gesehen. Alles an Jesus ist lieblich, wenn wir das nur immer sagen könnten, in den Anfechtungen, in den Leiden, in den Demütigungen, die wir zu erleben haben, dass wir ihm Recht geben in allen seinen Wegen und Dank sagen alle Zeit und für alles. Das wäre ein Sieg der Gnade Jesu und des Heiligen Geistes. Aber eigenartig ist ja doch das eine, bei aller Vorschattung des Hauptes mit seinen Gliedern, in jener Zeit der endzeitlichen Erweckung der Braut, wo sie hinschauen wird auf den, in den sie gestochen hat, eines fehlt ja doch. Es geht nur bis zu den Schenkeln. Was fehlt? Die Beine, die Füße. Das wird der Braut in der Endzeit auch noch nicht geoffenbart. Sie wissen zwar um die Gemeinde der Christen. Sie beginnen allmählich auch zu unterscheiden zwischen den Namenschristen, die heute noch eine geistig ideelle Hatz auf sie machen, auf die Juden und auf den Staat Israel, und den wirklich glaubenden Christen, den sogenannten Fundamentalisten, die da glauben, was im Worte Gottes geschrieben steht. Aber für Juden ist das schwer, diesen Unterschied zu machen. Aber von der Tatsache, dass diese Christen Glieder am Leibe des Christus, ihres Messias sind, da wissen sie noch nichts. Das wird ja in jener Zeit der Parousie, der Anwesenheit Jesu, der unsichtbar anwesend sein wird im Lufthimmel, um dort seine Gemeinde zu vollenden, dem Volke Israel noch nicht geoffenbart werden. Da müssen wir einen Schritt weitergehen, bis zu seiner Epiphanie, seinem Offenbarwerden für unsere Sinne, für Augen und Ohren, wo er am Ende der Zeiten dem ganzen Volke Israel sichtbar werden wird und auch aller Welt. Und das wird noch nicht in Sacharja 12 geschildert, sondern erst in Sacharja 14. Ich möchte doch diese Stelle, die ich vorhin erwähnt habe, wenigstens einmal lesen. Sacharja 14, Vers 3. Und Jehova wird ausziehen und wieder jene Nationen streiten, wie an dem Tage, da er streitet, an dem Tage der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberge stehen. Damit sind nun nicht nur Füße gemeint, die in Sandalen oder Schuhen stecken. Ganz gewiss, das ganz gewiss auch. Sondern in einer prophetischen Weise auch jene letzte Generation der vollendeten Heiligen, die letzten Glieder an seinem Leibe, die ja mit ihm zusammen, nachdem sie im Lufthimmel vor seinem Richterstuhl vollendet worden sind, kommen werden, auf die Erde zurückkehren werden. Der Christus wird kommen, nicht nur das Haupt, sondern alle seine Glieder. Der Christus mit seiner Fülle, mit seiner Ergänzung, mit seinem Leibe. Das wird ein wunderbarer Tag werden. Und ich freue mich darauf, dass ich dabei sein werde, bei der Erneuerung Israels durch den Messias. Und auch die Füße, gerade die letzte Generation, die alles erlebt, was heute geschieht, wenn Jehova Zion wiederbringt, sie wird Aufgaben haben in dieser Erneuerung Israels. Und dann heißt es, dass der Ölberg sich spalten wird nach Osten und nach Westen zu einem großen Tale und dass die Israeliten fliehen werden in das Tal der Berge vor dem Zugriff des Drachen. Und dann heißt es, und kommen wird Jehova mein Gott. So sagt Israel. Wie wird hier Christus genannt? Das ist nicht der Vater, sondern es ist der Sohn. Jehova oder Yahweh, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Und diese Heiligen sind die glaubenden Glieder des Leibes Christi. Wir alle, wenn wir glauben, wenn wir im Glauben stehen und das neue Leben des Geistes und der Wiedergeburt haben, sind Heilige, nicht weil wir besser wären als die anderen, es gibt ja auch heilige Kochtöpfe, Sacharja 14, sondern weil Gott uns auserwählt hat für einen ganz bestimmten Dienst und Zweck. Das heißt nämlich, heilig zu sein, abgesondert zu sein für einen Dienst. Hier werden die Füße des Christus sichtbar, die der Braut bei ihrer ersten Erweckung noch nicht sichtbar geworden waren. Noch einmal, wir müssen unterscheiden zwischen der Anwesenheit Christi im Lufthimmel in einer unsichtbaren Weise. Parousie nennt das die Schrift, Anwesenheit, ein Teil der Wiederkunft Jesu und seiner Epiphanie, das heißt sichtbar werden für die Sinne, wenn er wieder in diese Welt der Sinnenhaftigkeit hereintritt und von allen gesehen werden kann. Und diese Erscheinung Christi, die überragt natürlich das, was Hohelied 5 uns sagt. Sie wird uns gegeben in Offenbarung 1. Wir alle kennen dieses Wort. Und ich möchte es jetzt noch lesen. Und wir wundern uns darum nicht, dass bei dieser Schilderung der Wiederkunftsherrlichkeit Jesu die Füße eine große Rolle spielen werden. Offenbarung 1 von Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der sieben Leuchter einen, dem Sohne des Menschen gleich. Das heißt, dem Sohne Adams, dem Weltvollender gleich, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Talar. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Ihr seht schon, das ist eine Weiterführung dessen, was die Braut geschaut hat, in Hohelied 5. Und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht war wie die Sonne, die da leuchtet in ihrer Vollkraft. Und als ich, Johannes, der Repräsentant Israels, ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Toter. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich wurde tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit oder in die Weltzeiten der Weltzeiten und habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in meiner Hand. Da fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Toter, sagt der Repräsentant Israels, Johannes, der Vorläufer, die Frühgeburt aus Israel. Das wird einmal geschehen, wenn der Herr Jesus mit seinem gesamten Leibe auf dem Ölberge anwesend sein wird, wenn er kommen wird mit allen seinen Heiligen und wenn er nicht sagen wird zu den Füßen, ich brauche euch nicht, sondern wenn er zu den Füßen der letzten Generation seiner Gemeinde sagen wird, gerade euch brauche ich für eine besondere, segensreiche Mission in der Erneuerung Israels. Wir brauchen nur in der Offenbarung noch ein wenig weiter zu schlagen. Nach Offenbarung 3, Vers 9, dort steht ein Wort, das ist vielleicht eines der schärfsten Aussprüche im Neuen Testament über das unerneuerte Israel. Dort steht: Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans. Was ist das für ein Wort? Über das nicht glaubende Israel. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Jedenfalls nicht so, wie Gott sie haben wollte, sondern lügen. Siehe, ich werde bewirken, dass sie kommen und sich niederwerfen angesichts deiner Füße und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und genau das wird geschehen am Ende der Tage, wenn der Christus erscheinen wird. Und wenn wir, oder besser, wenn er bewundert werden wird in allen seinen Heiligen und wenn er angestaunt wird in denen, die geglaubt haben, dann wird Israel niederfallen, nicht vor seinen Füßen, sondern angesichts seiner Füße, um ihn, den Herrn, das Haupt seiner Gemeinde anzubeten. Und sie werden erkennen, dass wir von Christus Geliebte sind. Und dann werden diese beiden Brüder sich finden. Der daheimgebliebene Sohn, der im Gesetz gebliebene und der Geborene, der zuerst angenommen wurde. Dann werden sie sich finden. Dann wird der Vater nicht umsonst gesagt haben, nun freue dich doch mit mir, komm doch, denn dein Bruder war verloren und wurde gefunden. Angesichts deiner Füße, was ist das? Die Füße sind nicht unbedeutend, sie haben eine große Bedeutung. Denken wir nur an Epheser 6, Vers 15, wo davon geschrieben steht, dass der im Glauben die Vollwaffenrüstung Christi trägt, auch an den Füßen beschuht sein sollte, mit der Bereitschaft, das Friedensevangelium zu verkündigen. Füße und Zehen der Füße bedeuten also Wandel, bedeuten Bewegung, bedeuten Expansion, bedeuten Laufbereitschaft. Und das ist ja in unseren Tagen der Vollendung der Gemeinde so wichtig. Noch nie wurde das Evangelium so sehr verkündigt in aller Welt wie heute. Es ist die Zeit der größten abschließenden Weltmission. Und Gott hat in einer wunderbaren Weise im vergangenen Jahr auch noch einmal die Türen aufgeschlossen nach Osteuropa und nach Russland hinein. Wir mögen denken über die Fernziele der Wiedervereinigung und dessen, was Gott getan hat im vergangenen Jahr, wie wir wollen. Aber eines ist klar, dass er bei diesem Fernziel auch ein Nahziel hat. Und dieses Nahziel ist die Missionierung und Evangelisierung Osteuropas und Russlands, die so lange vom Evangelium getrennt worden sind. Bewegung der Füße, Verkündigung des Friedensevangeliums, Expansion in der Weltmission, ehe die Türen zugehen. Das ist ganz klar. Wir haben nicht damit zu rechnen, dass die ganze Welt sich bekehrt. Dass es noch einmal eine weltweite Erweckung für alle Völker gibt und ganze Völker dem Christus zu Füßen fallen. Das ist nirgendwo geweissagt. Das wird erst im Reich des Messias kommen, durch den großen Weltmissionar, nämlich das erneuerte Israel. Bis dorthin werden nur Erstlinge herausgerufen. Und es wird letztendlich eine kleine Schar sein, die dem Herrn entgegengeht. Dazu, zu diesen Füßen, noch ein Wort aus Jesaja 52, Vers 7, so wie es ja eigentlich heißt, nach der Elberfelder Übersetzung. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt oder der Evangelium verkündigt, der Frieden verkündigt, der Botschaft des Guten bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Das waren einmal die Füße des Herrn Jesus, des Jesus von Nazareth, als er im Heiligen Lande umherwanderte mit seinen Jüngern von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf. Buchstäblich seine Füße. Das sind aber auch die Füße des erhöhten Christus in der heutigen Zeit, die das Friedensevangelium noch einmal weitertragen in der Bewegung, die Christus durch die Zeiten nimmt. Und deshalb, dein Gott herrscht als König. Das wird erst noch verkündigt werden. Das hat Jesus damals noch nicht verkündigen können in den Tagen seines Fleisches. Da war das Reich noch gar nicht angebrochen. Stimme deiner Wächter, sie erheben die Stimme, sie jauchzen insgesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie Jehova Zion wiederbringt. Brechet in Jubel aus, jauchzet insgesamt, ihr Trümmer Jerusalems, denn Jehova hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Sie sehen also, wie weit dieses Friedensevangelium einmal gehen wird, das dann auch durch die Füße des Friedensboten, nämlich des Messias, des Christus, weitergetragen werden wird. Und wir sind ja solche, die heute Auge in Auge, das heißt als Augenzeugen sehen, wie Jehova Zion wiederbringt, wie Jehova die Trümmer seines Volkes, die Trümmer Jerusalems wieder aufbaut. Und das eine wollen wir uns gesagt sein lassen. Wir kümmern uns überhaupt nicht um die Debatte in den Tageszeitungen und in den Medien. Dieses Land bis zum Jordan ist nicht das Land Israels, sondern es ist das Land Jehovas. Und das lässt er sich nicht mehr aus den Händen nehmen. Und diese Stadt Jerusalem ist die Stadt des großen Königs, das heißt des Messias, des Sohnes Davids. Es ist die Stadt Jehovas. In 2. Mose 29, Vers 20 wurde berichtet wie der hohe Priester Aaron mit seinen Söhnen zum hohen Priestertum geweiht wurde. Und da sehen wir etwas von dieser Bedeutung der Füße des hohen Priesters. Und wir schauen hier mit einem Auge immer auf den wahren hohen Priester, Jesus, den erhöhten Messias. Widderblut wurde auf sein rechtes Ohr gestrichen. Das rechte Ohr oder das Ohr ist das Zeichen und Symbol des Gehorsams. Widderblut, das heißt Blut der Versöhnung, wurde auf seinen rechten Daumen gestrichen. Und der Daumen ist Repräsentant der Hand, also Bild für die Handlung, für die Taten, für das zupackende Tun. Und schließlich wurde noch das Widderblut auf die Zehen des rechten Fußes des hohen Priesters gestrichen. Denn der Fuß mit seinen Zehen bildet den Wandel im Staube der Erde ab. Und deshalb musste dieser Fuß mit Blut geweiht werden, geheiligt werden. Und diese Heiligung brauchen die Füße des Christus in dieser, ich darf einmal sagen, dreckigen Endzeit in besonderer Weise. Nun, wir haben das herausgearbeitet und wir wollen das uns jetzt noch in einer anderen Weise anschauen, soweit es meine Zeit noch gestattet. Wir wissen ja alle von den 6 Schöpfungstagen und wir denken für 6 Jahrtausende Weltgeschichte. 6 Jahrtausende der Zeiten der Nationen, wo Gott die Nationen ihre eigenen Wege gehen ließ. Aber diese 6 Jahrtausende seit dem Falle Adams münden auch in einen 7. Gottestag von 1000 Jahren ein, nämlich in das große Sabbatjahrtausend des kommenden messianischen Reiches, wo Jesus der König sein wird und wo Israel eingehen wird in seine Ruhe, wo auch wir endgültig eingegangen sein werden in die Ruhe Gottes, was wir schon jetzt immer wieder praktizieren dürfen, von der Unruhe in die Ruhe. Wir haben den Christus geschaut, das Haupt mit seiner Fülle, mit seinen Gliedern, mit seinem Leibe, bis hin zu seinen Füßen, bis hin zur endzeitlichen Generation, bis zu jenen letzten Christen, die verwandelt und entrückt werden. Und dieser Christus, dieser vollkommene Mann, wie ihn Paulus nennt, dieser erwachsene Mann, könnte auch bezeichnet werden mit einem anderen Worte des Apostels Paulus als der zweite, als der letzte Adam. Und da haben wir die Verbindung. So wie Adam, der erste Adam, am 6. Tage geschaffen wurde, so wird der letzte Adam, der Christus, mit seinem Leibe der Gemeinde im 6. Jahrtausend seit seiner Geburt allmählich vollendet. Er reift aus, er wird erwachsen, er wird der vollkommene Mann. Er erlebt seine Altersreife. Die Fülle des Messias wird abgeschlossen in seinen Füßen. So wächst der Christus durch die Zeiten hindurch, durch die Weltgeschichte, die Gott der Vater zur Heilsgeschichte umgestaltet. Der Christusleib wurde in den 2000 Jahren, seit Christus hier auf der Erde war, herausgerufen, gestaltet und geht nun seiner Vollendung entgegen, in den Füßen, in den Zehen, in der Zeit der größten Bewegung und Weltmission. Der Geist Gottes ist es, der diesen vollkommenen Mann mit allen seinen Gliedern gestaltet, so wie wir es soeben gelesen haben oder am Anfang gelesen haben in 1. Korinther 12. Und dieses alles drängt heute zu einem klaren Abschluss. Nun möchte ich aber noch ein anderes diesem Bilde des vollkommenen Mannes, des letzten Adams, entgegenstellen. Am sechsten Gottestage wurde ja nicht nur der Adam geschaffen, sondern auch die Tiere, auch die Bestien. Und da brauchen Sie nur hineinzuschauen in den Propheten Daniel. Dort werden die Weltreiche gemessen von der Zeit Nebukadnezars an im Bilde von Tieren gekennzeichnet. Daniel 7. Ich möchte hinzufügen, dass wenn man die ganze Weltgeschichte nimmt, noch zwei Staaten vorangegangen wären, nämlich Ägypten und Assyrien, unter denen Israel auch gelitten hat. Dann wären es insgesamt sechs, aber weil Daniel einsteigt zum Zeitpunkt des Königs Nebukadnezar, beginnt er erst von dort an zu zählen. Er schildert das babylonische Weltreich als den Löwen mit Adlersflügeln. Er schildert das medo-persische Weltreich als Bären mit drei Reißzähnen im Maul. Er schildert das griechische Weltreich Alexanders des Großen im Bilde eines Pandas oder Leoparden mit vier Flügeln und vier Köpfen. Das waren die vier Generäle Alexanders des Großen und die vier Weltteile, die er erobert hat. Und schließlich schildert er als letztes ein Tier, das man gar nicht richtig schildern kann, ein Untier, eine Bestie, die von all den vorherigen Tieren der Weltreiche etwas an sich trägt und die alles niedertrampelt, was sie antrifft. Diese Bestie hat 10 Hörner und aus einem dieser 10 Hörner wächst dann ein kleines Horn und dieses kleine Horn bezeichnen wir als den Antichristen, als den Gegenmessias, als den letzten Weltenherrscher in dieser gegenwärtigen Weltzeit. Den Diktator des Endes, der darum auch das Tier genannt wird. Hier haben wir wieder beide. Erschaffung des Menschen, des letzten Adam, des vollkommenen Mannes, auf der anderen Seite die Bestien, die Tiere. Daniel schildert das auch noch, den gleichen Sachverhalt im Bilde eines Menschen. Ich darf hierzu lesen, für die, die es nicht so in Erinnerung haben aus Daniel 2, das, was Nebukadnezar geträumt hat und was ihm hernach Daniel deutet. Daniel 2 von Vers 31 an. Du, o König, sahest und siehe ein großes Bild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war schrecklich. Dieses Bild, sein Haupt war von feinem Golde, seine Brust und seine Arme von Silber, sein Bauch und seine Lenden von Kupfererz, seine Schenkel von Eisen, seine Füße teils von Eisen und teils von Ton. Du schautest, bis ein Stein sich losriss ohne Ende, wie ein Meteor, und das Bild an seine Füße von Eisen und Ton schlug und sie zermalmte. Der Stein ist der wiederkommende Christus. Und in diesem Bilde haben wir auch wieder die vier Weltreiche von Nebukadnezar angeschildert, bis zur Endzeit. Denn der wiederkehrende Christus wird diesen Koloss der Weltreiche nicht an seinem Kopfe treffen. Nebukadnezar ist längst tot und das babylonische Weltreich ist dahin gegangen, sondern er wird es dort treffen, wo dieses Staatengebilde in der Endzeit ausgereift ist, zu Ende kommt, nämlich an den Füßen, an den Zehen. Dort schlägt der Felsen Israels wie ein Meteor hin, schlägt diesen Koloss auf seine Füße und er kippt um und zerfällt in tausend Stücke. Deshalb heißt es weiter, da wurden zugleich das Eisen, der Ton, das Erz, das Silber und das Gold zermalmt und sie wurden wie Spreu der Sommertennen und der Wind führte sie hinweg, und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Ich sage Gott sei Dank. Gott sei Dank wird die Diktatur des Menschen, werden die Zeiten der Nationen, wird die Hurendemokratie unserer Zeit endlich hinweggeschleudert und abgelöst durch die gottgesegnete Diktatur seines Messias, der dann endlich Ordnung schaffen wird hier auf dieser Erde. Nicht nur was den Umweltschmutz anbetrifft, sondern auch was den Innenweltschmutz anbetrifft, den Schmutz der Herzen und Gehirne und Gedanken. Er wird die Völker weiten mit eisernem Zepter und, wenn sie gegen ihn aufsässig sind, wie Töpfergeschirr zerschmeißen. Und dann wird endlich dieser armen, gequälten Erde mit ihren Kreaturen Friede und Ruhe Gottes zuteil werden. Eine Erneuerung ohnegleichen. Du erneuerst die Fläche des Erdbodens, heißt es im Psalm 104. Und der Stein, der das Bild geschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und füllte die ganze Erde. Das ist das Messiasreich. Das ist der Traum, und dann gibt er die Deutung. Du bist das Haupt von Gold. Das möchte ich jetzt auch noch einmal ganz kurz tun, in Übereinstimmung mit den wichtigsten Auslegern des Propheten Daniel im vorigen und in diesem Jahrhundert, auch mit den Vätern, die unseren kleinen Kreis bedient haben, die CA. Das Haupt von Gold, in der anderen Schau der Tiere ist es der Löwe, ist Nebukadnezar mit dem babylonischen Weltreich. Also auch dieser Gegenmensch hat ein Haupt. Dieses Haupt ist nicht der Christus, sondern Nebukadnezar, der König von Babylon. Dieser Leib wird ja nicht gebildet aus Söhnen des Gehorsams, wie die Glieder seines Leibes, der Gemeinde, sondern aus Söhnen des Ungehorsams, in denen der Satan durch seinen Geist wirksam ist. Dort läuft das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das nur auf eines hindrängt. Die Offenbarung in dem Gesetzlosen, in dem letzten Weltdiktator, in dem Antichristen, in dem Gegenmessias, in dem Tier. Dann kommt die Brust und die Arme aus Silber, das Doppelreich Medo-Persien. Dann als nächstes Bauch und Lenden von Kupfererz. In dem anderen Bilde der Tiere war es der Panther, das Weltreich Alexanders des Großen, ausgehend von Griechenland, von Mazedonien, und die nachfolgenden Diadochenreiche. Schließlich die Schenkel aus Eisen, und da geraten wir schon ins Laufen hinein, in die Fortbewegung, in die Expansion, in die Kolonisation. Das römische Imperium als Nachfolgestaat des griechischen Weltreiches. Und eigenartigerweise in der Schau des prophetischen Wortes und des Daniel müsste dieses römische Imperium, das ja sich darstellt in zwei Beinen, in zwei Schenkeln, nahtlos fortgehen bis zu den Füßen und zehn Zehen der Endzeit, die dann schließlich von dem herabfallenden Stein, dem wiederkehrenden Christus, zermalmt werden. Was schaut Daniel nicht? Die Zeit der Gemeinde des Leibes Christi. Wenn wir heute dieses Bild zu zeichnen hätten, würden wir in den Beinen eine Lücke machen. Und diese Lücke wird ausgefüllt von der Zeit der Gemeinde Jesu Christi. Es ist zugleich die Zeit, wo der Faden des Heilshandelns Gottes mit seinem Volke Israel abgerissen wurde. Bis er im Jahre 1948 wieder an derselben Stelle, wo er abgerissen wurde, angeknüpft wurde. Und so möchte ich einmal sagen, das römische Weltreich wurde ausgesetzt, bis es wieder ersteht am Ende der Tage in der Endzeit, in einer neueren, schrecklicheren Form als die Bestie und als das Tier. Und das sind nun die Füße, das sind die zehn C. 10. Deshalb heißt es von diesem Tiere, es war, es wird nicht sein und es wird wieder erstehen. Nämlich am Ende der Tage. Und dann wird ein neuer Cäsar kommen, der geniale Lösungen bringen wird für die Probleme dieser Erde und dieses Planeten. Der gewaltige Zeichen und Wunder tun wird in der Energie des Satans. Ich darf einmal in Anführungsstrichen sagen, er wird der größte Charismatiker aller Zeiten sein. Und dann wird es nur noch einige wenige geben, die dem prophetischen Wort der Bibel vertrauen, weil sie es durch den Geist Gottes erkennen durften, die Nein sagen zu diesem Mann. Und dann wird man zu ihnen sagen, ihr lehnt auch alles ab. Jetzt kommt dieser Mann mit genialen Lösungen für diese Welt und dagegen seid ihr nun auch noch. Hinweg mit euch. Das Römerreich wird widerstehen in der Zeit des Endes. Und nun kommt die eigenartige Tatsache. Zugleich mit dem Wiedererstehen Israels, 1948 im Lande der Väter, wo Gott diesen einen Faden, den er zerriss, wieder anknüpfte, erstand die Europa-Idee. Auf dem Boden des römischen Weltreiches, römische Verträge. Und der römische Papst lässt keine seiner Reden vergehen, ohne dass er zur Einigung Europas auf dem Boden der christlichen Kultur und Religion aufruft, dringend aufruft. Zunächst ist das auch die Logik des politischen Handelns, die heute allen aufgezwungen wird. Das vergangene Jahr hat uns gelehrt, dass Gott handelt und dass die Politiker nur immer wieder dem Handeln Gottes mit hängender Zunge hinterherlaufen können und das verwalten, was geschieht. Wer das nicht sieht, der ist wirklich blind. Der lebendige Gott hat gehandelt. Und nun wächst Europa und gestaltet sich, und nachdem es scheinbar auf der Stelle trat, hat Gott im vergangenen Jahr einen gewaltigen Motor angeworfen, der die Einigung, auch die politische und militärische und endgültige finanzielle Einigung Europas zustande bringen wird. Nämlich die Wiedervereinigung Deutschlands. Das wiedervereinigte Deutschland zusammen mit Frankreich wird der eigentliche Motor zur endzeitlichen Einigung des Staatengebildes Europas sein. Einer Wirtschaftsmacht, mit der dann das hochverschuldete Amerika nicht mehr gleichziehen werden kann. Das höchst verschuldete Land dieser Erde ist Amerika, sind die USA. Und das begann ebenfalls im Jahre 1948. Der zweite Faden wurde wieder angeknüpft. Freilich werden es einmal nur 10 sein am Ende der Zeiten, die diesem einen Weltbeherrscher, den wir den Gegenmessias, den Antichristen nennen, den Sohn des Verderbens, den Sohn Satans, ihre Regierungsvollmacht abtreten werden. Das steht in der Offenbarung. Diese 10 Regierungsoberhäupter geben ihre Exousia, ihre Regierungsvollmacht dem Tier. Freiwillig. 3 werden von ihm militärisch unterjocht, 10 geben ihm freiwillig die Regierungshoheit ab. Und nun ist eins geschehen, wo ich immer fragend stand vor dieser Frage des prophetischen Wortes. Die Weltreichsstatue hat ja 2 Beine. Und diese 2 Beine bilden ja Osteuropa und Westeuropa ab. Das Oströmische Reich und das Weströmische Reich. Und ich konnte mir nie vorstellen, wie es zustande kommen werde, dass nun auch das zweite Bein dazu kommt, das ja auch Zehen herausbildet zu diesem Staatenbund des Endes. Und das ist uns in dem vergangenen Jahr gezeigt worden. Die Mauern sind gefallen, auch Osteuropa drängt herein nach Europa und nunmehr brauchen wir nur noch die Landkarte anschauen. Ich sage immer wieder, gern ein Christ muss Theologe sein und muss Historiker sein. dann sehen wir wieder das ganze Ost- und Weströmische Reich in der heutigen Einheit Europas auftauchen und wieder erscheinen. Ich möchte noch einmal beides nebeneinander stellen. Da haben wir auf der einen Seite den Christus, das Haupt und seine Glieder, den zweiten Adam sonderlich erschaffen am sechsten Gottestage nach dem Falle Adams, kurz ehe der siebte Gottestag anbricht. Sein Wachstum durch die Zeiten hindurch, bis zu den Füßen, bis zu den Zehen. Der Geist, der sich diesen Körper baut, es ist ja der Geist, der sich den Körper baut und das Geheimnis des Glaubens, das wir festhalten sollten in einem feinen und keuschen Herzen. Und das Streben zum Abschluss der Gemeinde zu dem vollkommenen Mann. Und auf der anderen Seite ist jene Weltreichsstatue gebildet, auch herauswachsend aus einem Haupte, aus Nebukadnezar, gebildet aus Söhnen des Ungehorsams, wachsend durch die Zeiten hindurch, immer grausamer, immer tyrannischer, immer wertloser, vom Gold bis zum Ton, gemengt mit Eisen. Und auch auf dieser Seite haben wir im Zeichen der Füße die größte Bewegung. Es hat noch nie eine solche Bewegung und Erregung, eine solche Wanderung von ganzen Völkern und Rassen gegeben wie in der heutigen Zeit. Die Flüchtlingsströme sind ungeheuerlich auf der ganzen Erde. Wir sehen die Füße, die Zehen. Und mittendrin in dem Allen stehen wir, die wir vielleicht zu den Füßen des Christus gehören, zu der letzten endzeitlichen Generation. Und es weist vieles darauf hin. Ich möchte schließen mit einigen wenigen Gedanken. Diese Füße mussten geheiligt werden durch das Blut. 2. Mose 29, der hohe Priester. Die Zehen bestrichen mit dem Widderblut. So dann fließt das Öl des Geistes Gottes, mit dem der lebendige Gott das Haupt gesalbt hat, auch herab bis zu den Füßen. Denn drei sind die da Zeugen, der Geist, das Wasser und das Blut. Ich lese dazu einen kurzen Psalm. Psalm 133, wo von diesem Öle vom Haupte des hohen Priesters geschrieben steht: Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupte, das herabfließt auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider, eigentlich auf die Ausmündung seiner Körpermaße. Und was ist die Ausmündung seiner Körpermaße? Das sind die Füße. Eigentlich ein widerliches Bild. Damals wurden Könige, Priester und Propheten ja nur mit ein wenig Öl gesalbt. Hier ist es, als ob ein ganzer Kübel ausgegossen wird. Ja, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, sagt David im Psalm 23. Und dieses Öl vom Haupt, von unserem Haupte Jesus Christus, als ein Bild des Heiligen Geistes, fließt herab über alle seine Glieder, über alle Teile seines Gewandes, bis herab zu den Füßen, zu den letzten, die herausgebildet werden in seinem Leibe. Wie der Tau des Hermon, der herabfällt auf die Berge Zions, denn dort hat Jehova den Segen verordnet, Leben bis in Ewigkeit. Drei sind die da Zeugen, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist, das Wasser und das Blut. Das Blut der Versöhnung, das Öl als Zeichen des Geistes und dann schließlich auch das Wasser als Zeichen für das Wasserbad im Wort. Das reinigende Wasser, indem die Füße, die durch den Staub des Alltags zu gehen haben und durch den Schmutz der Endzeit, immer wieder gewaschen werden müssen. Wir finden dieses Wort von diesen drei Zeugnisgebenden in 1. Johannes 5, Vers 6 bis 9. Und darüber zuletzt von diesem Wasser, in dem die Füße gewaschen werden müssen. Auch prophetisch geschaut. Johannes 13, wir kennen es alle, von der Fußwaschung Jesu. Ich lese nur einige Verse, Vers 5. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit welchem er umgürtet war. Er kommt nun zu Simon Petrus und er spricht zu ihm, Herr, du wäschest meine Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber später verstehen. Vielleicht werden wir auch manches erst später verstehen von dem, was wir heute gehört haben. Füße, wandelnd im Staub der Erde, müssen gewaschen werden, immer wieder neu gewaschen werden, nicht mit dem Blut. Wir sind mit dem Blut Jesu ein für alle Mal erkauft und erlöst und erworben als Könige und Priester für unseren Gott und Vater. Wir brauchen uns im Blute nicht mehr waschen. Das steht nirgendwo im Worte Gottes, sondern wir waschen uns im Wasserbad des Wortes, Epheser 5, weil sich unsere Füße immer wieder beschmutzen, ob wir wollen oder nicht. Petrus spricht zu ihm, niemals wirst du meine Füße waschen. Da haben wir den Petrus in Reinkultur. Die Kinder, wenn ich ihnen so etwas erzähle, sind immer begeistert von diesem Mann, weil er so ein Abziehbild von unserem Wesen ist, aber auch von der echten Begeisterung für Jesus. Aber auch wenn er sich in Sackgassen hinein verrennt, und das hat er auch oft getan, keineswegs sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Vers 10, Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Vers 12, als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wiederum zu Tische und sprach zu ihnen, wisset ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißet mich Rabbi, Lehrer und Herr, und ihr saget recht, denn ich bin er, der Ewige. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Es gibt nur eine Vollendung für die Gemeinde in der Endzeit, nicht eine neue Art von Gefühlsfrömmigkeit, wo man sagen kann, bei uns ist jetzt endlich etwas los, bei euch ist ja nichts los. Was glauben Sie, was einmal los sein wird, wenn der letzte falsche Messias, der Gegenmessias, Zeichen und Wunder und Machttaten tun wird in der Energie des Satans, seines Vaters? Da wird etwas los sein. Gemeindevollendung gibt es nur durch eine Neubelebung des Wortes und durch das Wasserbad im Wort. Der Satan beginnt heute schon in den Schulen, das Wort Gottes zuzumauern. Wissen Sie, wie er das macht? Durch eine sprachliche Verödung und Verblödung. Während früher das deutsche Volk, man hat es nachgezählt bei Goethe und bei anderen Dichtern, bis zu 80.000 Wörtern hatte, die einfachen Leute natürlich weniger, kommen heute viele Deutsche mit 400 Wörtern aus. Damit sind sie in der Lage, und das ist ja auch wichtig, dass sie gerade noch die Bildzeitung verstehen. Darunter, unter diesen 400 Wörtern, sind noch etwa 50 bis 100 Amerikanismen. Und dann sagen wir den Gotteskindern, lest in der Bibel, und das tun sie auch wirklich fleißig. Aber dann müssen wir auch fragen, verstehst du auch, was du liest? Das Wort Gottes ist nicht immer leicht und einfach. Da sind schwierige, tiefgehende Zusammenhänge, Geheimnisse Gottes verborgen für den Liebenden. Und der Liebende kennt keine Geheimnisse. Er will hineindringen. Er will alles wissen von dem Geliebten. da wollen wir uns doch in das Wort Gottes rufen lassen und das Wort Gottes lesen und studieren. Wir werden dann hineingeführt auch in den sprachlichen Reichtum des Wortes Gottes. Wir werden erneuert auch in unserem Denken und in unserem Geiste, gereinigt durch das Wort Gottes. Das werden wir spüren, auch in unserer Seele gereinigt und geheiligt, vom Geiste her. Das haben wir heute nötig in unserer schmutzigen Zeit, gewaschen durch das Wort, eindringend in das Wort und in den Reichtum des Wortes Gottes. Ich möchte schnell den Sack zubinden. Einige Worte, vielleicht als prophetische Christusworte gesehen. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist Leuchte meinem Fuß. Könnte das nicht Christus seinem Gott und Vater sagen? Psalm 121, Vers 3. Der Wächter Israels wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Könnte dies nicht auch ein Wort Gottes des Vaters an seinen Sohn sein? Psalm 40, Vers 2, als Wort Christi gehört, er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt. Und Psalm 58, Vers 10, ja, dieses auch, wenn er kommen wird als der Richter, er wird seine Füße baden im Blute des Gesetzlosen. Der Gesetzlose ist der falsche Messias. Werden wir nicht einmal Engel richten? Werden wir nicht einmal Menschen richten? So sagt es Gottes Wort. Psalm 8, Vers 6, das All hat Gott unter die Füße des Menschensohnes gestellt. Diese Herrschaft wartet auf die Könige und Priester Jesu Christi. Und Römer 16, Vers 20, das soll dann der Schlusspunkt sein. Der Gott des Friedens wird in Kürze den Satan unter eure Füße zertreten. Der Gott des Friedens wird in Kürze den Satan auch unter seine Füße zertreten. Dann wird er mit seinen Füßen, mit allen seinen Heiligen stehen auf dem Ölberg. Und Israel wird niederfallen angesichts seiner Füße und ihn anbeten darüber, dass er uns so geliebt hat. Amen.